Heute werden wir uns mit dem Thema User Experience beschäftigen. Dabei gehen wir auf die Frage ein, wie man einen Shop aus einem Guss erstellen kann, was das Ganze mit Atomen zu tun hat und wie man am besten bei diesem Prozess vorgehen kann. Zu diesem Thema habe ich meinen vielgeschätzten Kollegen Marco Pataliu eingeladen. Er ist Webentwickler und beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Thema Style Guides und dem optimalen Look and Feel. Mein Name ist Markus Unger und los geht's!
Ein wirklich guter Podcast. Der Neuland-Podcast zu Softwareentwicklung, E-Commerce und Organisation.
Hallo Marco, wer bist du und was tust du?
Hi, ich bin Marco, bin bei Neuland seit 11 Jahren jetzt und ich bin Softwareentwickler, aber hauptsächlich im Frontend. Und meine Historie ist ein bisschen länger, weil ich halt auch jetzt schon 48 Jahre alt bin und vor Neuland lange Zeit selbstständig war und genau und davor Informatik studiert habe und davor eigentlich Grafikdesign studieren wollte, aber ja, genau. Aber jetzt bin ich halt schon seit 11 Jahren, wie gesagt, bei Neuland und bin da in verschiedenen Kundenteams jetzt schon gewesen und halt hauptsächlich immer damit beschäftigt, dass es so aussieht, wie es aussehen soll.
Genau, und es ist ja gar nicht so schlimm, 48 zu sein. Das heißt ja, du bist erfahren und weißt schon sehr viel mehr als ich wahrscheinlich. Und du hast eben gesagt, du hast Grafik studiert oder zum Teil studiert. Und in dem Kontext habe ich dich angefragt, und zwar ist mir wieder aufgefallen, dass in verschiedenen Shops oder Webseiten das Look and Feel nicht so ideal ist. Ich nehme mal hier Amazon als Beispiel. Da sehe ich verschiedene Teile der Webseite, wenn ich jetzt irgendwas kaufen will, meinetwegen jetzt eine Hose oder ein Hammer oder sowas, kann man auch beim Baumarkt in die Ecke kaufen, aber ich hole es öfter mal auch bei Amazon oder im Online-Shop. Und das Look and Feel ist immer nicht so ganz einheitlich. Das finde ich immer sehr schade. Und über das Thema wollte ich dann mit dir sprechen. Da wird oft der Begriff Style Guide oder Pattern Library benannt. Aber das ist so ein bisschen das Problem, ne? Also das Look and Feel ist nicht gleich. Und da wollte ich mal von dir Rat holen, was man denn da machen kann. Vielleicht magst du da was zu sagen.
Ja, also grundsätzlich erstmal ist es, glaube ich, bei Amazon mit der Zeit besser geworden. Also es war schon mal
besser als 99, oder?
Definitiv krasser vom unterschiedlich sein oder von Diversität oder wie auch immer man das nennen soll. Ich weiß nicht so genau, wie jetzt, also man weiß ja wirklich nicht genau, wie Amazon aufgebaut ist, ne? Also so ganz genau. Und ich glaube halt, dass tatsächlich da so viel verteilte Teams sind, die alle nichts voneinander wissen oder halt nur sich Sachen halt über den Zaun werfen und deswegen halt dieser einheitliche Look and Feel gar nicht entstehen kann. Ne? Ich habe tatsächlich mal auf einer Konferenz von einem, der bei entweder Viagogo oder ich weiß nicht, irgend so einem Reisedienstleister gewesen, und der hat halt auch erzählt, dass die halt so einen riesigen Baum an CSS sozusagen haben für ihre Website. Und da wird immer was hinten dran geflanscht. Und das ist halt überhaupt nicht mehr zu handeln. Und also eigentlich in dem Fall hilft eigentlich nur ein Clean Sweep und alles nochmal von vorne machen, ne? Aber das ist natürlich auch immer schwierig, weil der Betrieb ja weitergehen soll.
Genau, so ein Neustart ist immer schwierig, ne? Man spricht ja auch von auf dem grünen Feld starten, ne? Wo alles neu ist. Das wünscht sich, glaube ich, jeder Entwickler im Herzen eigentlich. Aber es ist im Kontext schwierig, ne? Jetzt hast du eben gesagt, Amazon ist riesig, ne? Also das ist jetzt nur ein Beispiel von einem E-Commerce-Player. Aber tendenziell sprechen wir von solchen großen Shops ja von verteilten Teams oder vertikalisierten Systemen so ein bisschen, ne? Das heißt, man würde so einen Shop wahrscheinlich schneiden in verschiedene Bestandteile und dann dürfen sich ein paar Leute darum kümmern, ne? Genau. Aber magst du mal sagen, was so ein Style Guide eigentlich ist? Oder was ist das, eine potenzielle Lösung für so ein Problem?
Also erstmal gibt es ja, wie du weißt, mehrere Begriffe, die eigentlich immer so ungefähr das Gleiche meinen, aber man kann das halt unterschiedlich ausdrücken. Ich finde eigentlich, hat Michael ja auch in Folge 2 den Begriff Designsystem ja auch nochmal erwähnt. Also das ist so für mich auch eigentlich der Begriff, der das so von oben herab sieht. Ne? Also ich finde halt, ein Style Guide ist tatsächlich eher so etwas, was man sich anguckt, wo man sieht, so sehen Dinge aus. Und der andere Begriff Pattern Library ist tatsächlich für mich so schon was Technisches, was aber auch ein bisschen in dieses Style Guide mit reinspielt, in das Optische. Also, und aber grundsätzlich kann man halt Designsystem dazu sagen.
Okay.
Oder also Style Guide, wie man will. Also das ist halt von Kunde zu Kunde natürlich auch verschieden tatsächlich, ne? Also wie da das Naming ist.
Genau, ist, glaube ich, wichtig, dass man weiß, worüber man spricht, ne? Das hast du gesagt, Designsystem oder Style Guide ist ein bisschen der Oberbegriff und Pattern Library wäre für dich die konkrete technische Umsetzung. So habe ich das zumindest verstanden, ne?
Genau.
Vielleicht noch kurz zur Differenzierung, weil ich den Begriff CI, also Corporate Identity, auch oft in dem Kontext höre. Spielt das damit rein oder ist das ein separates Thema für dich?
Naja, also das kommt ja drauf an, worauf jetzt, also für was jetzt dieses Designsystem ist. Ne? Wenn es jetzt nur für eine Website ist, dann kann sich ja die jeweilige, also das jeweilige Unternehmen sich halt überlegen, soll die Corporate Identity oder das Corporate Design als Teil der Corporate Identity tatsächlich sich ganz durchschlagen in alle Medien hinein. Ne? Anfangs, also in den Anfangstagen des Web war das ja überhaupt noch nicht möglich, weil tatsächlich ja die Darstellungsmöglichkeiten halt noch begrenzt waren. Das geht ja jetzt eigentlich erst jetzt in den letzten Jahren los, dass es eigentlich keinen wirklich großen visuellen Unterschied halt zwischen Printmedien und Webmedien gibt. Ne? Also durch Retina, durch hochauflösende Displays oder halt durch viel mehr Möglichkeiten bei CSS und durch Schriften, die jetzt halt möglich sind. Also früher gab es ja nicht mal Webfonts, ne? Also
genau. Schon ein bisschen her. Aber die Antwort war, it depends, ne? Kommt halt darauf an, wofür dieser Style Guide gedacht ist und wie weit man das auf dieser Unternehmensebene macht. Ne? Jetzt haben wir schon aber viel gesprochen über den Style Guide. Wir kennen ja auch Style Guides und Pattern Libraries. Vielleicht magst du noch mal kurz beschreiben, wir sind ja hier ein Audioformat, wie so ein Style Guide wirklich aussieht. Weil ich glaube, die wenigsten können sich das vorstellen, die den Begriff vielleicht noch nie gehört haben. Ist vielleicht auch schwierig zu erklären, aber ich bin mir sicher, das schaffst du.
Genau. Grundsätzlich ist ein Style Guide eigentlich ja sowas wie ein Katalog von Elementen, die auf einer Website halt auftauchen können. Und da gibt es natürlich verschiedene Arten, das aufzuziehen. Also wir hatten ja auch schon mal den Begriff Atomic Design gehört. Also grundsätzlich ist es halt so, dass man dort halt Dinge sieht, die auf Websites auftauchen, in welcher Granularität auch immer. Also wenn du jetzt halt so ganz kleine Sachen wie Überschriften nimmst oder Buttons als ganz kleines oder halt tatsächlich größere Dinge wie Slider oder sowas, ne? Also Produkte-Slider oder so und ja, meinetwegen auch ganze Seiten, ne? Das könnte theoretisch halt auch in einem Style Guide sein. Das kommt halt immer drauf an, wie das Ganze gefasst ist, ne? Also
in der Regel, ich fasse mal für mich nochmal zusammen, in der Regel sieht man, glaube ich, auch links immer dann so verschiedene Gruppen, da hat man verschiedene Komponenten, die auf der Webseite benutzen können und vielleicht kennt das einer von so einem WYSIWYG-Editor, dass man so bestimmte Elemente reinziehen kann, ne? So kann man sich das vorstellen. Also alles, was auf der Webseite ist, wird in so einem Style Guide oder einer Pattern Library definiert und kann dann auch genutzt werden. Ne? Ist der denn ausschließlich für die Kommunikation mit dem Kunden relevant, so ein Style Guide, oder wofür ist der jetzt eigentlich gedacht?
Naja, also der Style Guide ist schon eher für, also wenn du jetzt einen Kunden hast und der Kunde ist halt einigermaßen groß und hat Menschen, die für ihn arbeiten und so. Und dann ist es eher so, dass dann ja unterschiedliche Menschen für unterschiedliche Sachen halt zuständig sind. Und die Menschen, die sich tatsächlich mit UX und UI beschäftigen, die möchten natürlich einen Überblick haben über das, was überhaupt theoretisch möglich ist. Also sonst müssten sie sich ja immer alles quasi halt aus der Website irgendwie halt rauskopieren oder sowas, wenn die irgendwas basteln wollen. Und dafür gibt's das halt oder dafür ist das halt eine gute Idee, so einen Style Guide zu haben, um eine Übersicht zu haben und aufgrund dessen dann ja halt entweder was an der bestehenden Website zu verändern oder neue Inhalte hinzuzufügen. Mhm. Ne?
Okay. Genau. Also ein bisschen wie ein Baukasten, nicht nur für den Endkunden nachher relevant, der sieht das natürlich dann auch. Und so wie du beschrieben hast, als Teil des Teams oder auf irgendwelchen Organisationsebenen, kann man sagen, ich hätte gern den Button, die Seite, das Element und den Kalender, ne? Sowas in der Richtung. Ne?
Okay. Genau. Wobei, wir haben ja jetzt eben Style Guide gesagt, wenn ich jetzt halt das nochmal sage, dass es gleichzeitig halt auch die Pattern Library ist, also das, was Entwickelnde dann halt in dem Fall benutzen, dann ist das einfach nur das eine die Ausprägung des Ganzen und das andere vielleicht dann halt auch das Codebeispiel oder sowas, um das, was ich da jetzt gerade sehe, halt in meinen bestehenden Code halt einzufügen.
Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt grob verstanden, was ein Style Guide ist, wo die Differenzierung ist zwischen Pattern Library, Design System, haben wir eben auch schon genannt, wofür es gedacht ist. Jetzt habe ich festgestellt, mein fiktiver Shop, der ist ganz riesig und der sieht immer nicht einheitlich aus. Wie gehe ich denn fachlich am besten vor, um so einen Style Guide zu etablieren, um ein einheitliches, du hast eben auch schon gesagt, UI, UX-Gefühl für den Endkunden zu produzieren?
Also das heißt, du hast jetzt Amazon immer noch.
Mir gehört Amazon. Es ist jetzt raus. Genau. Ja. Vielleicht ein ganz kleiner Teil nur, aber immerhin.
Okay, würde ich tatsächlich, um es halt auch überhaupt angehen zu können, tatsächlich mir irgendwas rauspicken und ein kleines Beispiel, also quasi einen Schnitt durch irgendwas machen und das Ding dann erstmal wahrscheinlich in so eine geordnete Form bringen, wenn es das nicht sowieso schon so ist. Ne? Also gehen wir mal davon aus, es ist noch nicht so bei deinem Amazon, dann würden wir jetzt zum Beispiel halt tatsächlich den Warenkorb oder so halt mal so ein bisschen zerschneiden in die Bestandteile, die da sind und dann halt mal gucken, dass man das, ja, da, welche Elemente da auftauchen und die dann auch beschreiben, eventuell gucken, was stimmt denn da nicht und dann sich vielleicht auch so langsam dann an die anderen Seiten machen und dann irgendwann, es gibt auch so ein Beispiel, was Brad Frost, ein Entwickler aus Amerika halt, der auch Atomic Design ja sich ausgedacht hat, das ist dieses Interface Inventory, ne? Also wo man halt quasi durch die gesamte Website halt durchgeht und erstmal alles sammelt, was es so an unterschiedlichen Ausprägungen von Sachen gibt, also wie viel verschiedene Buttons und sowas. Und das ist eigentlich immer ein gutes Beispiel, um irgendwas Visuelles zu haben, um tatsächlich auch Entscheidungen zu treffen, in welche Richtung das jetzt dann gehen soll.
Ist auch eine coole Übung. Wir haben es ja auch schon mit Kunden gemacht, weil man, glaube ich, wirklich erschreckt, wie viele unterschiedliche Buttons in einem Shop über die Jahre entstanden sind und dass die auch natürlich unterschiedliche Kontexte haben und auch unterschiedliche Call to Actions, also Aktionsinterpretationen bedienen. Mhm. Ne? Aber ich habe es jetzt so verstanden, man geht das fachlich mit dem Team durch, mit seinen Vorgesetzten, wie auch immer, schaut sich die Seiten an, sammelt erstmal. Dann hat man ein großes Bild mit ganz vielen Bildchen drauf, Überschriften, Buttons und so weiter, was es da noch gibt, ne? Kalender, Picker, Add to Cart Button und so weiter. Ne? Was mache ich dann? Also dann habe ich ganz viel aufgeschrieben und was würde ich dann tun?
Genau, da hast du ganz viel aufgeschrieben und dann würde ich jetzt, also sagen wir einfach mal, dein Amazon ist halt ein Kunde, was verteilte Teams hat, ne? Mhm. Dann würde ich tatsächlich jetzt, also bei verteilten Teams, tatsächlich nach all den Sachen, die wir halt ausprobiert haben, immer noch dazu tendieren, einen Style Guide und eine Pattern Library, also in einem halt zu bauen, wo erstmal nur die grundsätzlichen, also die kleinstmöglichen Elemente halt drin sind. Also das, was bei Atomic Design halt Atome sind, ne? Also das würde ich halt sammeln und das halt in einer Sprache deiner Wahl, also entweder halt nur in HTML und CSS oder halt in irgendwas höherem, ne? Also entweder in JSX oder in Vue oder was auch immer, dann halt implementieren, so dass das dann von den einzelnen Teams halt bei dir genutzt werden kann.
Okay, jetzt bist du schon sehr, sehr in die Technik reingegangen mit welche Sprache? Ich hatte erst gedacht Deutsch oder Englisch, das ist ja auch eine Frage, ne? Wie benennt man Sachen? Aber ist das nicht was?
Ich persönlich bin ganz klar dafür, das so zu benennen, wie es tatsächlich im Unternehmen genannt wird. Also tatsächlich, wenn die Domänensprache so ist, dass halt alles Englisch ist, dann würde ich es auch Englisch lassen und das nicht komisch eindeutschen, aber wenn tatsächlich, also zum Beispiel würde ich nicht Knopf sagen, wenn's anstatt Button, ne? Also nur wenn halt im Unternehmen tatsächlich alle von Knöpfen reden, dann vielleicht schon. Aber genau, aber ansonsten halt eher das, was genutzt wird. Und wenn es jetzt halt um einen deutschen Shop geht, dann würde ich halt auch deutsche Begriffe tatsächlich nehmen. Ne? Also würde ich Überschrift anstatt Headline nehmen.
Genau. Ne? Das ist aber ein ganz guter Trick zu fragen, sag mal, wie heißt dieses Element? Ne? Und wenn der CEO sagt dann, das heißt Kalenderpicker bei uns, ne? Ist ja auch ein Mix aus Deutsch und Englisch, dann wird es auch so benannt, ne? Weil das der Domain-Sprecher, hast du es, glaube ich, genannt. Ne? Genau. Jetzt ist aber, jetzt habe ich das so verstanden, wir haben jetzt alles aufgemalt, jetzt sehen wir, was es da gibt. Es gibt eine gewisse Gleichheit bei bestimmten Komponenten, Überschriften und sowas. Ne? Jetzt hast du schon gesagt, es gibt verteilt Teams, aber da zuckt es in mir schon, weil ich als Team, bedroht das nicht meine Autonomie. Also verteilt Teams haben den großen Vorteil, dass ich alles eigenständig erstellen kann. Jetzt kommt wer von außen und sagt, bitte ändere mal deine ganzen Buttons von rechteckig auf rund und die Überschriften müssen jetzt 13 Pixel sein anstatt vorher 14. Ist das ein Problem?
Das kann natürlich ein Problem sein, aber wir wollen ja eigentlich, also jetzt musst du dich halt auch entscheiden, ob du jetzt halt einheitlich sein willst, also ein einheitliches Look and Feel haben willst oder nicht. Also und grundsätzlich finde ich, dass die Teams nicht wirklich bedroht sind, weil sie ja quasi immer noch das bauen können, was sie fachlich halt bauen wollen. Also nur halt mit, dann in dem Fall mit Komponenten, ne? Also die kleinen Komponenten, die eigentlich ja gar nicht so wahnsinnig fachlich sind, ne? Also sondern die ja theoretisch für alle möglichen Arten von Fachlichkeiten zur Verfügung stehen, ne? Also klar, Buttons tauchen meistens halt auf einer Produktdetailseite auf, ne, um was in den Warenkorb zu legen, aber sie tauchen halt auch auf im Warenkorb, um halt in eine Last-Check-Seite oder wie auch immer man das nennen kommen oder halt auf eine Zahlartenseite zu kommen. Ne? Also das ist klar. Also da gibt es schon natürlich Gemeinsamkeiten, auch über Vertikalen oder über, wenn es halt nicht Vertikalen sind, über Systeme hinweg, ne?
Und okay, jetzt habe ich verstanden, das Team ist eigentlich nicht bedroht, hast gesagt, weil sie die Sachen ja sowieso bauen müssen, die kriegen es von außen halt rein, das ist vielleicht ja auch komfortabel, kann ja sein, ne? Aber wer macht denn diesen Style oder die Pattern-Library-konkrete Ausprägung? Gibt es da irgendwie ein anderes Team noch? Muss jedes Team das ein bisschen auch mitmachen? Wie funktioniert das auf so einer fachlichen oder organisatorischen Ebene?
Genau, also da gibt es halt auch schon unterschiedliche Ansätze, die wir auch bei Neuland ja durchgemacht haben. Ich persönlich bin immer noch jetzt nach den Jahren, die ich jetzt bei dem Kunden bin, wo ich jetzt bin, der Meinung, dass es halt das Beste ist, wenn es halt eine zentrale Pattern Library gibt, die von einem Kernteam gemacht wird, aber das Kernteam macht nicht nur das, sondern besteht sehr gern halt aus Mitgliedern anderer Teams sozusagen, die halt sich um die Produktdetailseite, um den Warenkorb oder um die Suchenseite oder sowas kümmert oder um die Startseite oder was auch immer. Und tatsächlich, das ist aber auch klar, ein PO an der Spitze von der Pattern Library gibt, und die Person hat dann den Hut auf und steuert das Ganze halt, ne? Also, dass es halt nicht nur aus den Teams heraus gesteuert wird, sondern halt, also, dass die Teams halt schon mit dem Pattern Library Team dann halt reden können, also dann mit den anderen, die dabei sind und dass dann aber auch natürlich Feedback zurückkommt zu den einzelnen Teams, ne? Also, dass es in die eine Richtung, aber auch in die andere Richtung gehen kann.
Genau. Ich erkläre mal kurz, PO ist Product Owner, ne? Also sind wir im Scrum-Kontext, also jemand, der die Produktverantwortung hat und da so ein bisschen entscheidet, was den meisten Business Value hat für das Team, ne? So ein bisschen. Und du hast jetzt gesagt, das Team, das sich um diese Pattern Library kümmert, ist so ein bisschen gemischt aus den anderen. Macht auch, glaube ich, Sinn, ne? Weil ich habe mir immer gefragt, die haben ja dann eigentlich ja gar kein richtiges Produkt in dem Sinne, dass man am Markt vertesten kann. Das fand ich immer unglaublich schwierig, in so einem Team zu sein, das so ein bisschen vor sich hin werkelt, ohne wirklich rauszukriegen, kommt das gut an, schlecht an, was machen die Teams eigentlich? Genau. Oder wie ist da deine Erfahrung? Ist das besser dann?
Also ich kann ein bisschen von den Kunden, wo ich jetzt halt bin, erzählen, dass diese ganzen, dass Experimente halt tatsächlich eher tatsächlich von den UXler und UXlerinnen halt kommen, ne? Also dass die halt tatsächlich dann so Tools wie Figma oder so benutzen und Sachen halt auch bauen, also Prototyping machen und dann in dem Fall tatsächlich ja, halt irgendwas machen können, ohne dass die Teams da halt selber mit drin sind, ne? Also oder beziehungsweise aufgrund dessen dann halt Sachen schon austesten können, bevor sie überhaupt mit den Teams über Themen oder so reden, ne? Die können natürlich theoretisch da auch mit dabei sein, aber ja, aber das funktioniert eigentlich ganz gut. Natürlich muss da genug also müssen natürlich genug Angestellte halt in dem Unternehmen sein. Also wenn du halt nur ein kleines Unternehmen hast und du kannst dir nicht das leisten oder so, halt mehrere Leute zu haben, die an der Stelle arbeiten oder tatsächlich halt eine Personalunion mit sich selber sein müssen, dann ist es natürlich schwierig, ne? Dann geht das nicht, ne?
Wir haben es am Anfang gesagt, das betrifft halt, glaube ich, eher Projekte, die sehr groß dimensioniert, ne, sind. Ne? Diese Teilung in verschiedene Teams macht man in der Regel auch erst ab einer gewissen Schwellwerten. Und ich fand es ganz spannend, was du gesagt hast, dass man immer auch die Freiheit hat, zu experimentieren, ne? Auch in diesem, auch wenn du ein Pattern Library hast, weil das finde ich ganz wichtig, dass auch die Produktteams selber Sachen ausprobieren können und auch dann die Designer für sich selber, ne? Dass man nicht so ein Abhängigkeitsverhältnis schafft, ne? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Okay, dann haben wir es fachlich für mich soweit runtergebrochen. Das heißt, ich setze mich mit der Organisation hin, gucke, welche Elemente gibt es, mache einen Schnitt, was so sein könnte. Wir gucken, gibt es ein horizontales Team, das diesen Pattern Library betreuen kann. Das ist ein Mix aus verschiedenen Teilbereichen von Teams. Und dann wird es ausgerollt und dann haben wir es gemacht. Jetzt muss man es ja eigentlich nur umsetzen. Klingt jetzt erstmal einfach, ne? Aber ich glaube, die technische Umsetzung, vielleicht kannst du was dazu, wie man da vorgehen könnte, stelle ich mir jetzt erstmal relativ komplex vor, alle Teams da aufeinander zu holen. Du hast auch eben Programmiersprachen gesagt, ne? Man hat ja in der Regel auch unterschiedliche Programmiersprachen. Das eine Team macht React, das andere Vue. Wie sind da deine Erfahrungen und so ein bisschen die Best Practices vielleicht?
Genau, also auch um da nochmal auf die Folge 2 von unserem Podcast hier zurückzukommen. Das geht natürlich alles, dass es unterschiedliche sind, aber es vereinfacht das natürlich total, wenn sich initial halt für irgendwas entschieden wird. Also wenn halt ein Architekt oder wer auch immer halt sagt, wollt ihr nicht das nehmen, und dann bespricht man das und dann einigt man sich halt auf ein Dialekt. Also bei JSX ist halt der Vorteil, dass es halt mehrere Sachen gibt, ne, die halt JSX-kompatibel sind. Deswegen würde ich das jetzt halt im Moment immer noch empfehlen, obwohl ich Vue halt auch mag. Oder so, aber natürlich kann man auch sowas wie Angular oder so benutzen oder halt die neuen Sachen wie Svelte oder sowas. Das geht alles, ne? Also grundsätzlich muss man halt gucken, dass die an dem Shop arbeiten, zufrieden sind. Also dass halt die Developer Experience ist eigentlich was ganz Wichtiges, ne? Und wenn das halt gut läuft, also ich kann zum Beispiel sagen, dass durch die Entscheidung, dass wir halt bei uns JSX genommen haben und die Aufteilung so haben, dass dass es halt eine zentrale Pattern Library gibt, aber auch mehrere private Pattern Libraries von den Teams, ne, die dann halt tatsächlich die höheren Komponenten, also sowas, wenn wir wieder in Atomic Design Sprech sind, dann halt Organismen und Moleküle haben, ne, dass die dann ganz, ganz fix sind in der Umsetzung, weil ja quasi alles schon da ist, und das dann können halt auch Leute, die eigentlich im Backend zu Hause sind, ganz schnell halt Sachen da einbauen und müssen sich nicht darum groß kümmern, ob es jetzt nun passt oder nicht, weil halt tatsächlich das alles so nach Baukastensystem halt aufgebaut ist, ne? Also das deswegen, ich würde halt mich schon irgendwie auf was einigen mit den Teams, die dabei sind, und ist eigentlich auch gut. Also dann, das, also es kommt auch, also wenn ein anderes großes Thema ist ja, baut man das jetzt halt selber oder nimmt man irgendwas Vorgefertigtes, ne? Also früher hätte man halt, vor ein paar Jahren hätte man Bootstrap genommen, ne? Und heutzutage gibt's halt einen anderen großen Anbieter, ne? Tailwind, was halt in aller Munde ist oder sowas, um halt schnell zu vorzeigbaren Ergebnissen zu kommen. Ich persönlich finde den Ansatz nicht ganz so gut, weil du eine Verschiebung dann halt in dem Fall hast von den Verantwortlichkeiten, also Verantwortlichkeiten, was die Sprache betrifft, ne? Also ich finde halt die Idee immer noch gut, dass es CSS gibt, also dass es halt eine Sprache gibt, die nur für die Gestaltung von Dingen ist und dann halt JavaScript halt für Interaktion und sowas und HTML halt für die Auszeichnung und Strukturierung von Dokumenten. Das finde ich alles immer noch vom Ansatz her gut. Und ich finde halt sowas wie Tailwind, wo du halt Optik so ein bisschen halt ins HTML verlagerst, also die Art, wie etwas aussieht, obwohl es halt immer noch über CSS gesteuert wird, das finde ich halt ein bisschen, ja, schade. Und also man kann das machen, aber dann muss man auch tatsächlich all in gehen, ne? Also Mischformen finde ich dann halt tatsächlich ganz, ganz furchtbar. Also wenn du halt sowohl was Fachliches hast, als auch, also, ne, also wenn du jetzt, sagen wir jetzt einfach mal, ich habe eine Komponente, die gibt's nur bei uns. Das ist jetzt irgendwie ein Konfigurator oder sowas, ne? Und unter Tailwind würde der wahrscheinlich gar nicht Konfigurator heißen, sondern das wär dann halt irgendein Konglomerat von irgendwelchen HTML-Auszeichnungen an irgendwelchen Elementen und man würde das gar nicht irgendwie erkennen. Man kriegt das wahrscheinlich auch mit Tailwind gut so hin, aber deswegen, ich bin halt immer der Meinung, fachlich ist eigentlich immer viel besser, ne? Also
Ich glaube, gerade bei solchen CSS-Frameworks oder Libraries wie Tailwind oder Bootstrap, die bringen dich halt schnell irgendwo hin. Aber wenn du weiter willst, und in der Regel wollen die Kunden ja eine Customized User Experience auf höchstem Niveau, und da ist das, glaube ich, mittel- und langfristig immer keine gute Idee. Ne? Das ist so meine Erfahrung. Vor allem dieses Komponentenkonstrukt in diesen Pattern Libraries, da hast du ja separate Komponenten, die kannst du ja auch customizen. Ne? Es gibt ja auch ganz viel Probleme mit CSS übergreifend, aber die sind ja gescoped, also die sind nur für sich gültig. Mhm. Deswegen ist das, glaube ich, gar kein Problem. Ne? Ich will noch kurz darauf eingehen, was du gesagt hast mit den Sprachen. Ich finde es, glaube ich, ganz wichtig, was du gesagt hast, sich darauf zu committen, wir nehmen die und die Sprache. Ne? JSX hast du, glaube ich, gesagt, ne? Das ist im Kontext von React hauptsächlich genutzt als Template-Sprache oder auch in anderen, oder Vue. Ich habe tatsächlich mal ein Projekt erlebt, da hatte man HTML genommen, gesagt haben, das ist halt die Sprache des Webs, ist auch richtig, aber das bedeutet ja, dass ich HTML nehmen muss und das wieder interpretieren muss in meiner Komponente. Das heißt, die Design-Pattern-Library, die haut mir jetzt eine neue Auswahl rein, dann werde ich informiert und muss das nachbauen in meinem Vue.js und der anderen React. Das finde ich so viel Overhead und das ist für mich nicht der Sinn des Ganzen. Ne? Aber hast du solche Erfahrungen auch schon mal gemacht? Also hast du mal ein Projekt erlebt, wo HTML als Basis genutzt wurde?
Ich glaube, in grauer Vorzeit, ne? aber jetzt die letzten Projekte, wo ich halt war, da war es tatsächlich so, oder gerade jetzt das letzte, dass es da halt nicht so läuft, ne? Also da gibt es halt Komponenten, die natürlich am Ende dann HTML erzeugen im Browser, ist ja ganz klar. Aber der Vorteil ist halt, wie gesagt, dass man die halt dann direkt halt einbauen kann, direkt aus der Pattern Library raus, ne? Und ein Vorteil auch noch von diesen verteilten, also mit zentraler Pattern Library und privater Pattern Library, ist, dass du natürlich da sowas wie Versionierung hast, dass die Teams halt in ihren eigenen Pace sozusagen updaten können, ne? Das heißt also, wenn es irgendwelche Änderungen halt tatsächlich mal gibt, dann schlagen die sich nicht automatisch durch alle Teams durch, weil jemand einen Schalter umlegt, sondern das heißt, die Teams können dann halt selber entscheiden, wann etwas passiert. Also, ne? Also gut, manchmal muss irgendwas tatsächlich gleichzeitig passieren, dann ist es halt tatsächlich so ein Kommunikationsding, dass Teams sich halt dann doch irgendwie mal auch miteinander unterhalten müssen, was ja auch nicht schlimm ist. Also über Gilden sollte man das ja sowieso tun, aber grundsätzlich ist es ja so schon so, dass die Teams ja füreinander oder also eigentlich nur für sich selber da sind und aber für die anderen natürlich auch da sind, wenn sie halt Hilfe brauchen. Ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel sowas wie, ist es eine Weihnachtsaktion und jetzt müssen alle irgendwie halt ein Weihnachtslogo einbauen oder sowas und das Logo kommt zwar meinetwegen aus einer Vertikalen oder aus einem Team, genau, aber das müssen halt alle irgendwie machen und das einbauen und dann funktioniert es halt nur, wenn das jetzt zeitlich über die Pattern Library gesteuert ist. Also es muss ja auch nicht unbedingt aus der Pattern Library kommen, in meinem Fall war es halt schon so, dass die Logos halt auch in der Pattern Library drin sind und dann musst du es natürlich so machen, Ne? Mhm. Aber das passiert ja glücklicherweise nicht ganz so oft. Also solche Sachen, also in den meisten Fällen ist es halt schon so, dass die Autarkie halt immer gewahrt ist. Ne? Also dass alle halt tatsächlich so arbeiten können in der Geschwindigkeit, wie sie arbeiten. Ne?
Genau. Und was du gesagt hast mit Versionierung, ist, heißt für mich immer, ich kann selbst als Team entscheiden, jetzt machen wir eine neue Version, dann gucken wir mal drüber, ne? Und Kommunikation ist immer da, gerade wenn du mit mehreren Teams arbeitest. Und solche Breaking Changes wie, keine Ahnung, der Kaufbutton ist anstatt 100 Pixel auf einmal 200 Pixel groß. Das sind halt Design Changes, ne? Die müssen auch angekündigt werden. Aber ich finde tatsächlich einen Punkt, den du gesagt hast, enorm von Vorteil. Ich glaube, früher haben wir es auch noch Integrated Style Guy genannt. Das fand ich super cool, weil dann hat einer einen Button geändert und der war sofort im ganzen Shop halt besser in der Regel. Ne? Und das ist halt echt was Cooles. Ne? Das macht die Arbeit unglaublich einfach. Ne?
Genau, also das war ja damals tatsächlich, als wir zusammen in einem Team waren, halt auch ein Monolith. Ne? Also da war es ja also sehr monolithisch halt aufgebaut. Und da ist es natürlich überhaupt kein Problem, weil dann schlägt sich das halt automatisch durch. Aber in den verteilten Teams ist es halt, glaube ich, schon besser, wenn es halt nicht automatisch von außen halt reinkommt, ne? Also weil du ja tatsächlich, wenn du halt wirklich sowas hast wie ein Breaking Change, also wenn es jetzt einfach nur ein Button ist, der sich in der Farbe oder so ändert, ne? Dann machst du ja nicht wirklich was kaputt, dass die ganze Seite auseinanderfällt. Dann hast du halt nur auf einmal halt einen andersfarbigen Button. Das kann natürlich auch irgendwie nicht so schön sein, aber in den meisten Fällen ist es dann halt kein Beinbruch sozusagen. Aber bei den Breaking Changes ist es dann halt schon gut, wenn man das halt timen kann, ne? wann diese Änderungen halt durchkommen.
Okay. Ich greife noch ein Thema auf, und zwar, weil du es eben selber auch genannt hast, Figma, ne? Mhm. Das ist ja ein Tool, ich glaube, es wurde sogar von Adobe letztens gekauft für wie 20 Milliarden, also scheint wohl gut zu laufen, ist auch bei verschiedenen Kundenprojekten im Einsatz. Wie würdest du dieses Tool denn in diesem Style Guide oder Panel Library verorten? Wo ist da für dich der Einsatzzweck für das Tool?
Ja, also das kann natürlich auch bei jedem Kunden halt anders sein. Also grundsätzlich auf jeden Fall auf der UX-Seite, aber theoretisch können auch Entwickelnde halt das Tool nutzen, um selber Sachen damit zu machen. Also es ist halt, wenn du es jetzt halt ganz plump sagen willst, ist es halt ein aufgebohrtes Photoshop, was natürlich nicht stimmt, ne? Es ist ja überhaupt kein Fotoeditor, aber grundsätzlich hast du da natürlich die Möglichkeit auch, halt responsive Sachen zu machen und theoretisch halt auch dir CSS halt direkt da raus zu kopieren, Farbwerte, also alles, was sonst halt immer mühevoll halt von den Entwicklenden halt gemacht wurde, ne, das geht da halt dann ziemlich einfach. Ich habe auch tatsächlich heute Morgen oder so halt tatsächlich wieder von einem Tool gehört, was ich noch gar nicht kannte, aber man kriegt ja auch nicht alles mit. Das heißt irgendwie Anima, das ist irgendwie so eine Schnittstelle zwischen Storybook, was ein was so ein Tool ist, um Pattern Libraries halt ne, zu erzeugen und zu verwalten, und Figma, also wo dann halt tatsächlich die Änderungen, die du halt in deiner Pattern Library, also dann in dem Fall in Storybook machst, sich direkt in Figma halt durchschlagen, ne? Also das
Okay, also von genau. Storybook nach Figma. Okay, ich hätte es gedacht, mich von Figma zu Storybook.
Aber ja, ich glaube, der Weg geht auch, aber tatsächlich halt auch der andere. Also, dass du halt theoretisch nicht mal, also angenommen, du hättest jetzt halt schon irgendwie Code und dann kannst du, also, und hast halt nur noch gar keine Figma-Dateien davon, dann kannst du theoretisch erstmal über Storybook dir natürlich so eine Pattern-Library halt, das ist natürlich auch ein Ansatz, ne? Also, sich das automatisiert halt bauen zu lassen, ne? Also, da hast du natürlich ganz viele unterschiedliche, also jetzt in dem Amazon-Beispiel, halt ganz viele unterschiedliche Komponenten, die eigentlich alle das Gleiche tun, aber die Ordnung müsstest du dann da reinbringen und aus dem kannst du dann halt Figma-Screens theoretisch, also so habe ich es jedenfalls verstanden. Ich habe es halt noch nicht ausprobiert, aber erzeugen.
Können die Zuhörer ja mal testen, aber es ist ein guter Punkt auch. In der Regel wächst ein System ja, ne? Mein Amazon ist ja auch gewachsen über die Zeit und irgendwann hat man dann Style Guide und das ist dann auch ein Aufwand, das reinzubringen, ne? Da helfen einem Tools unglaublich. Ne? Ich würde nochmal zum Abschluss zur Best Practice und Tipps Sektion kommen. Und zwar gab es eine interessante Frage von einer Kollegin. Gibt es eine Situation oder Projekt, wo du von einem Style-Gast eher Style-Guide, also Petalary wäre die Ausprägung, eher abraten würdest?
Hm. Ja, also grundsätzlich mag ich ja schöne Dinge. aber ich meine, man muss es ja auch nicht irgendwie übertreiben. Also tatsächlich für Sachen, die gar nicht für den Endkunden gedacht sind und die eigentlich halt einfach nur funktionieren müssen, da habe ich überhaupt kein Problem, dann halt irgendwas so Fertiges wie Bootstrap oder Tailwind oder halt auch irgendwas, was Material Design halt implementiert oder so zu nehmen. Also zum Beispiel Beautify benutzen wir für Backoffices bei unserem Kunden. Da ist überhaupt kein Problem. Und das kann man ja auch, also anpassen kann man das halt schon. Aber halt so wie ein Shop finde ich halt immer noch zu schwierig, weil da halt die Anpassungen halt so extrem sind. Also deswegen, aber für das ist das auf jeden Fall gut. Und da hast du ja quasi schon einen Style Guide drin. Und ansonsten, natürlich Kleinstprojekte muss man auch nicht mit dem Style Guide machen, weil dann machst du die halt und dann ist es eigentlich mehr Arbeit, den Style Guide zu machen, als die eigentliche Seite. Ne? Also da muss man das halt gucken. In unserem Fall jetzt hier bei diesen großen Shop-Systemen oder so, die wir ja betreuen, da ist es halt so, dass ja viel mehr im Backend zu tun oder so als, und auch im Frontend selber als in so einem Style Guide oder in der Pattern Library.
Okay. Hast du noch Empfehlungen oder Tipps zu dem Thema? Du hast von Atomic Design gesagt, vom Jason Frost, hieß der so? Nein,
das ist Brad Blade. Frost, genau, das ist, also ich weiß jetzt auch gar nicht mehr genau, irgendwann gab es mal einen Blogartikel von ihm, wo er das dann halt auch gesagt hat, dass er es gar nicht mehr so starr sehen würde. Wir bei Neuland haben das jetzt auch, glaube ich, in verschiedenen Teams auch gar nicht mehr so starr. Also wir hatten das mal, ne, tatsächlich in Teams ganz, ganz starr gemacht, aber ich finde halt, man kann es auch einfach nach Komponenten machen und dann, wenn man das Kleinste halt dann Atome nennen will, dann geht das halt. Ja, ansonsten, es gibt viele Bücher oder sowas, also zum Beispiel von Anna Debenham gibt es schon seit langen Jahren halt ein Buch zu Style Guides, ne, also was man lesen kann. Dann hat Una Krawetz auch noch ganz viele tolle Tipps zu Designsystemen oder grundsätzlich zu CSS. Also da gibt es schon einiges, was man da sich angucken kann.
Okay. Packen wir natürlich in die Shownotes, also da gerne reinschauen, wer sich da für das Thema weitestgehend interessiert. Und dann zum Abschluss, Marco, kann man dich irgendwo noch finden? Social Media, hast du ein Buch geschrieben oder gibt es einen Film mit dir? Dreimal nein? <oder?
lacht> Ein Film, also das wüsste ich. Ne? Also es gibt keinen Film. Und tatsächlich so wahnsinnig viel in Social Media mache ich gar nicht. Fokussiere mich tatsächlich in letzter Zeit eher auf die Arbeit. Genau.
Okay. Dann würde ich sagen, vielen Dank für deine Zeit, Marco, und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ne?
Mach's gut. Ciao.
Dies war unsere Folge zum Thema, wie schaffe ich einen Shop aus einem Guss mit Marco Pantaleo. Falls du Feedback oder Fragen hast, schreib doch gerne eine Mail an podcast@neuland-bfi.de oder hör dir gerne die Folge 2 an, die hier auch viel zitiert wurde, zum Thema Micro Frontends mit Michael Gers. Viel Spaß dabei, bis dann.